Hallo, hier ist das Politopia-Magazin auf Radio X 91,8 MHz. Wir haben heute zu Gast Maria Christina Nimmerfroh. Sie ist Leiterin der Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Rhein-Sieg in Bonn. Und wir werden uns gleich über zwei interessante, spannende Themen unterhalten. Maria Christina, fangen wir doch mal mit dem ersten Thema an, und zwar das Thema Political Nudging. Das ist ein englischer Begriff, das heißt, es scheint offensichtlich im amerikanischen, englischen Sprachraum weiter verbreitet zu sein als hier. Was bedeutet das?
Also Political Nudging besteht ja einmal aus dem Hinweis auf die Politik und dem Begriff Nudging. Nudging ist Anstupsen, ja, und von der Bedeutung her soll es dazu führen, dass Menschen ihr Verhalten durch einen äußeren Reiz verändern, durch einen kleinen Stups, also nicht durch Zwang oder Verpflichtung oder Belohnung, sondern durch einen äußeren Anstoß, den sie vielleicht selber gar nicht so wahrnehmen. Das ist so die Idee von Nudging. Ich habe Menschen, die sich verhalten. Ich möchte deren Verhalten verändern. Und dann setze ich einen sogenannten Nudge, nennt man das. Und Political Nudging wird es dann genannt, wenn der Staat oder die Verwaltung eben dafür zuständig ist, diese Verhaltensveränderungen einzuführen.
Das heißt, Nudging gibt es auch in der Wirtschaft. Oder es klingt so ein bisschen nach Werbung, Marketing, wo man ja auch irgendwie angestoßen werden soll, meistens etwas zu kaufen.
Genau, also der Nudging aus dem Konsumbereich kennen wir eigentlich alle, vielleicht nicht unter dem Begriff, dass eben durch die Platzierung von bestimmten Produkten oder die Hervorhebung von bestimmten Eigenschaften wir eben dazu gebracht werden sollen, bestimmte Sachen zu machen oder eben gerade nicht zu machen. Also gerade so die Verfügbarkeit spielt da eine ganz große Rolle. Und im Konsumbereich, da ist das so ein bisschen eingeführt und dann versucht man das auch so ein bisschen zurückzudrängen durch entsprechende gesetzliche Regelungen. Und der spannende Bereich ist natürlich der, wenn die Politik das im großen Stil macht, weil Politik soll Lösungen finden für sehr viele Menschen und nicht nur für die Kunden eines Unternehmens, und dann ergeben sich natürlich ganz, ganz andere Fragestellungen als nur für eine Firma.
Ich habe gelernt, dass der Staat ja meistens Steuern einsetzt oder Anreize, um gewisse Verhaltensweisen zu steuern oder anzuregen, was weiß ich, Ökosteuer oder ähnliches. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen mit diesem Begriff Nudging? Das klingt ein bisschen dann nach Manipulation im Gegensatz zu den herkömmlichen Werkzeugen, die der Staat so einsetzt, oder?
Also Psychologen tun sich natürlich immer schwer mit dem Begriff Manipulation, weil natürlich es viel, viel mehr Verhaltensbeeinflussung gibt, als uns eigentlich so klar ist. Also ich würde dann natürlich lieber von Verhaltensbeeinflussung sprechen und aber meinetwegen auch gerne Manipulation. Aber es ist tatsächlich so, der Staat versucht, Bürgerinnen und Bürger zu einem Verhalten zu bringen, was sie sonst vielleicht in anderer Weise gezeigt haben. Mhm. Und du hast ja gerade schon eine Steuerungsmöglichkeit genannt, nämlich der Zwang. Ne? Wenn du das nicht machst, musst du so und so viel zahlen. Du kannst immer noch aussuchen, das Verhalten nicht zu zeigen, also sich gegen die Regelung zu verhalten, aber dann wartet die Sanktion auf dich. Und wir wissen, dass es in vielen Bereichen nicht wirklich gut funktioniert. Und das sind auch die Bereiche, wo Nudges eine große Rolle spielen, wo man eben sagt, okay, wir kommen mit dem üblichen Ordnungs- und Regulationsrahmen nicht weiter. Und dann wenden wir Nudges an.
Oder wo man eine ganz andere Verhaltenseinstellung hervorrufen will, indem man freundliche Hinweise gibt. Zum Beispiel, dass man die Fahrradwege rot macht, sodass der Autofahrer merkt, ich fahre jetzt auf dem Fahrradweg. Das ist jetzt offensichtlich nicht so gut, weil rote Wege für Autofahrer sind seltener. Oder wäre das ein Beispiel für Nudging?
Also im Verkehr gibt es tatsächlich eine ganze Reihe Nudges. Also die Farbe Rot ist es nicht unbedingt, denn das ist für uns alle eine Signalfarbe. Man sagt, okay, da muss ich auf jeden Fall genau hingucken, was da passiert. Aber im Verkehrsbereich gibt es eine ganze Menge Nudges. Und zwar an Fahrbahnmarkierungen, also diese Dreiecke, die man also diese Haifischzähne, die man bei gefährlichen Fußgängersituationen hat, die so ein bisschen assoziieren sollen, oder ist Gefahr für meine Reifen, nämlich durch diese spitzen weißen Dreiecke, die auf der Erde sind.
Die auf einen ja auch zuzeigen, ne? Ja.
Mhm. Genau, das ist eindeutig ein Nudge, wo auch jeder Autofahrer eigentlich nach dem zweiten Mal weiß, na, da ist nichts Gefährliches, das sind weiße Dreiecke, aber die sind auf jeden Fall ein Nudge, und man hat eine der ersten Nudges im Verkehrsbereich, sind bei gefährlichen Kurven eingeführt worden. Wir wissen alle, von einer gefährlichen Kurve steht oft ein Schild, gefährliche Kurve. viele, die im Verkehrsbereich tätig sind, wissen, was dann passiert. Es gibt immer noch zu viele Menschen, die das nicht ernst nehmen und die Geschwindigkeit falsch einschätzen und wo es dann zu gefährlichen Unfällen kommt. Das heißt, das Schild bringt nichts und nachher ein Bußgeld verhängen bringt auch nichts. Mhm. Das heißt, klassischer Fall für Nudge, was hat man da gemacht? Man hatte Streifen auf die Straße gemalt und diese Streifen hatten der Abstand zwischen den einzelnen Querstreifen auf der Fahrbahn wurde immer kleiner, je näher es auf die Kurve zugeht. Mhm. Und wenn ich über Streifen drüber fahre und diese Abstände zwischen den Streifen werden immer enger, assoziiert mir das als Fahrrad- oder Autofahrer, für Fahrradfahrer gibt es das mittlerweile auch, Mist, ich bin zu schnell, ich muss langsamer fahren. Und man hat festgestellt, das bringt viel mehr als die ganzen Schilder, die man aufstellt, wo auch alle gefährlichen Situationen draufgemalt sind. Dieser Nudge, hier Vorsicht, du fährst zu schnell und du merkst es an deinem eigenen Fahrverhalten, hat viel mehr bewirkt als alles andere.
Das heißt, das ist etwas, was man auch nicht erlernen muss. Also wenn ich so ein Verkehrsschild sehe, Dreieck mit so einem schlitternden Auto, dann muss ich erstmal lernen, okay, das soll wohl ein Auto darstellen und das schlittert. Das heißt, da könnte es glatt sein oder gefährliche Situation. Und so ein Nudge, da merkt man intuitiv, okay, da ist irgendwas Gefahr. Deswegen, weil Gefahr, fahre ich lieber ein bisschen langsamer. Es könnte irgendwas passieren. Ob da jetzt ein Kind über die Straße rennt oder eine Kurve ist, das weiß ich noch nicht. Aber ich habe dann schon mal so quasi die Grundeinstellung geändert von demjenigen, der das sieht oder der da mit dem Auto fährt.
Also bei Nudges ist es tatsächlich so, ein Teil dieser Nudges greift auf ganz natürliche Verhaltensweisen zurück. Ich will nicht zu schnell fahren, ich will mich keinem Risiko aussetzen. Mhm. Und das, wie bei dem Beispiel mit dem Verkehr, gibt es für Autofahrer und es gibt es auch für Fahrradfahrer. Es gibt auch gefährliche Kreuzungen für Fahrradfahrer, wo sie langsamer fahren sollen. Und da gibt es genau den gleichen Effekt und sehr, sehr schöne Markierungen. Zum Beispiel kann man einen Fahrradweg so anmalen, dass es aussieht, als würde der schmaler werden. Und das führt automatisch dazu, dass die Fahrradfahrer langsamer auf die Kreuzung zufahren und es im Ergebnis zu weniger Unfällen kommt.
Mhm. Das ist also eine ganz sinnvolle Sache. Offensichtlich gibt es in Deutschland das noch nicht so lange, in den USA gibt es das länger. Wie ist denn so der Stand der Forschung? Wo wird das da eingesetzt oder hat man da auch Erfahrungswerte gemacht, wie das positiv eingesetzt wird?
Also es gibt sehr viele Bereiche, wo das gemacht wird. Also wir haben ja gerade mit dem Verkehrsbereich angefangen und es wird auch gemacht in der Bürgerkommunikation. Also immer dann, wenn mit dem normalen Bürger anschreiben, ne, bitte lieber Bürger, tu das, zahl deine Steuern pünktlich, räum den Müll aus deinem Vorgarten, solche Sachen, nicht funktioniert, dann hat man Nudges probiert, hat Sachen gefunden, die funktionieren, die nicht so funktionieren. In den USA ein Riesenthema ist zum Beispiel der Bereich der privaten Altersversorgung. Wir wissen, Rentensystem in den USA funktioniert anders und die private Altersversorgung muss dort einen größeren Raum einnehmen. Und die Leute dazu zu motivieren, sich darum zu kümmern und da aktiv zu sein, das ist ein großer Bereich für Nudging, weil man eben auf dieser normalen rationalen Ebene, hier ist die Information, kümmere dich mal drum, einfach nicht weitergekommen ist. Also das sind so die, dann gibt's noch eine Reihe von Nudges im ökologischen Bereich, zum Beispiel im Bereich Energiesparen, wo man auch sehr viele ausprobiert hat, einfach an einer großen Zahl von Menschen und zu sehr guten Ergebnissen gekommen ist. Das Wichtige an Nudges ist auch, dass die Wahlfreiheit nicht eingeschränkt wird. Also ich kann weiterhin meinen Müll im Vorgarten liegen lassen und ich kann meine Steuern weiterhin spät bezahlen und ich kann auch weiterhin viel Strom verbrauchen. Es gibt auch keine Strafe oder Sanktion, das ist Absicht bei diesen Nudges, sondern es geht tatsächlich um eine Motivation in dieses veränderte Verhalten.
Mhm. Es gibt auch in Deutschland ein Beispiel, du sagst, der Organspendeausweis hat damit etwas zu tun.
Ja, also wir haben das Nudging im Bereich des Organspendeausweises abgelehnt. Das hat der Bundestag abgelehnt, aber viele von uns erinnern sich an diese sehr heftig geführte Debatte, auch wenn uns nicht klar ist, dass da irgendwas mit dem Nudge zu tun hatte. Die politische Forderung von vielen Abgeordneten im Bundestag war ja, dass jeder automatisch Organspender ist, es sei denn, man meldet sich beim Bürgeramt und sagt, ich möchte das ausdrücklich nicht. Also eine Umkehrung der bisherigen Erlaubnispraxis.
Das ist ja in Österreich auch eingeführt worden. Da ist man genau, ja glaube ich, automatisch Organspender, solange man nicht widerspricht.
Genau, das ist ein Nudge und dieser Nudge beruht auf der ja eigentlich Bequemlichkeit der Menschen, eine Standardeinstellung nicht zu ändern. Das heißt, wenn die Standardeinstellung ist, ich bin Organspender, muss ich ja extra Aufwand auf mich nehmen, um das zu ändern. Und dann wissen wir, dass viele Menschen sagen, ach, wenn das viele machen und wenn das Standard ist, dann ist es okay für mich. Und dass diese Änderung dieser Standardeinstellungen, wenn auch Standardeinstellungen mit Organspende eine schwierige Formulierung ist, ich weiß, diese Änderung der Standardeinstellung ist ein Nudge. Und Deutschland hat sich, der Bundestag hat sich dagegen entschieden.
Das heißt, man kann es sagen, okay, das ist jetzt Bürgermanipulation. Man kann aber auch sagen, das erleichtert das Leben, weil wenn ich mich dafür entscheiden muss, also wirklich auch in einem prekären Moment, wo man zum Organspender werden kann, so eine Entscheidung treffen muss oder vielleicht vorher getroffen haben muss, das ist natürlich nicht einfach. Ja, ich muss mich ja natürlich in eine Situation rein denken, wo ich vielleicht mit dem Motorrad verunglückt bin und das vermeidet ja jeder eigentlich auch, was ja auch eben auch so eine Art Grundeinstellung ist, also so eine gewisse, ja, vielleicht Faulheit oder das Ausblenden von traurigen Tatsachen. Und das, ja, das würde dadurch dann geändert.
Genau, also diese Standardeinstellung hat eine sehr große Bedeutung. Das wissen wir aus unserem Alltag, mit wie vielen Standardeinstellungen man befasst ist. Und das nutzen eben diese Nudges. Und als Psychologin bin ich anders als viele deutsche Politiker der Ansicht, dass es durchaus ein Mittel zur Verhaltensbeeinflussung sein kann, eben weil jeder Bürger in jeder Situation immer noch die Freiheit hat, sich gegen den Nudge zu entscheiden und zwar ohne Nachteile zu erleiden.
Ganz im Gegensatz zu dem, wo ich keine Steuern zahle oder Subventionen nicht in Anspruch nehme etc. Also die klassischen Themen, die der Staat so auf der Agenda hat. Das klingt sehr interessant. Das macht ja vor allen Dingen halt auch den Staat irgendwie ja serviceorientierter quasi. Also wenn ich ein positives Verhalten, wie zum Beispiel ich esse weniger Fleisch, nicht als Verbot oder als Gebot aufoktroyiert bekomme, sondern es mir einfach fällt, mich vernünftig oder im Sinne des gewünschten Effektes vernünftig zu verhalten, schafft das ja eigentlich auch eine größere Freiheit. Aber das wird, glaube ich, oder habe ich in der Diskussion nicht so wahrgenommen, weil es doch immer mehr aus diesem Bereich kommt, Konsum, also man möchte etwas bewerben und nicht, man möchte mehr Freiheit schaffen, indem man quasi gewisse Grundeinstellungen in der Gesellschaft von vornherein vorgibt.
Aber also denn, wo du gerade das mit dem Fleischessen sagst, fällt mir noch ein sehr schönes Beispiel an aus dem ökologischen Bereich. Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Wir wissen ja auch, gerade beim Energiesparen, man spart Geld, wenn man Energie spart. Trotzdem wissen wir, dass viele Menschen sich damit schwer tun und es doch nicht so tun. Und da hat man sehr erfolgreiche Versuche gemacht, indem man in der Informationen über den eigenen Energieverbrauch, man kriegt ja eine Stromrechnung und da wird ja auch der Verbrauch dann gekennzeichnet, indem man dann einen Hinweis auf einen sozialen Vergleich untergebracht hat. Also gesagt, ihre Nachbarn in ihrer Straße im Vergleich zu ihnen verbrauchen die weniger Strom und zwar so und so viel weniger. Also eine unmittelbare Referenz, also natürlich nicht mit Namen und Hausnummer, aber eine unmittelbare Bezug auf die Nachbarinnen und Nachbarn und man hat festgestellt, es hat einen unglaublich starken Effekt, auch wenn es völlig anonym ist und ganz klar ist, niemand wird je außer meinem Stromversorger erfahren, wie viel Strom ich verbrauche, hatte das eine sehr starke Wirkung, weil die Leute so nicht bewusst gesagt haben, ich möchte jetzt nicht irgendwie der Stromverschwender hier in der Straße sein, auch wenn es keiner erfährt und dann okay, da muss ich jetzt doch mal ein bisschen gucken, ne, hier auf den Stromverbrauch meiner Haushaltsgeräte oder die Standby-Einstellungen und so weiter. Und gerade in dem Bereich dieses Green-Verhaltens, Green-Behavior, gibt es eine ganze Reihe von sehr erfolgreichen Beispielen, wo man auch direkt den Vergleich gemacht hat zwischen einem Benefit, also zwischen einer Möglichkeit des Rabattes oder sogar Extrazahlungen. Und man hat festgestellt, dass in einigen Bereichen Nudges tatsächlich noch besser wirken als die Aussicht auf eine Belohnung oder einen Rabatt.
Okay, ja, das ist interessant. Gerade aus dem Arbeitsbereich weiß man ja auch, dass die Anstrengung in einem Beruf, der einem wirklich Spaß macht, nicht unbedingt mit dem Geld korreliert, welches man bekommt, weil das Geld bekommt man ja am Ende des Monats irgendwie anonym auf ein Konto ausgezahlt und sieht es ja nicht unbedingt in Talern und Groschen, was man in die Hand bekommt. Anerkennung dagegen wirkt teilweise viel motivierender als eine Geldzahlung in abstrakten Euros am Monatsende. Das heißt also, das hängt, diese Belohnung und wohlfeiles Verhalten, das hängt alles doch miteinander zusammen irgendwie.
Ja, also.
Oder interpretiere ich das jetzt über?
Nee, ist schon richtig. Was aber beachtet werden muss, ist, dass Geld eine viel geringere Bedeutung hat, als wir so annehmen. Weil wenn Geld eine so hohe Bedeutung hätte, dann dürfte es ja eigentlich gar keine Strafen oder Sanktionen geben. Weil dann müsste ja jeder so schlau sein und sagen, ja, ich muss ja dann bezahlen, wenn ich das Fehlverhalten zeige, ne, meine Steuern zu spät zahle oder falsch parke oder so. Dann müsste ja jeder versuchen, das auf jeden Fall zu vermeiden, wenn Geld tatsächlich dieser zentrale Motor des Handelns wäre. Und der ist es eben oft nicht. Und das ist für mich auch eine interessante Erkenntnis aus der Auseinandersetzung mit dem Thema, dass eben andere Aspekte, wie zum Beispiel der soziale Vergleich, ich will nicht schlechter sein als die anderen in meiner Straße, eine viel, viel größere Bedeutung hat, als ob ich da Geld bezahlen muss extra oder ob meine Stromrechnung höher ist. Und wir unterschätzen, glaube ich, manchmal diese sozialen Bedeutungen von diesen Mechanismen. Also da wird Geld meiner Ansicht nach in der öffentlichen Debatte oft überbewertet.
Straften ja auch. Also man fordert ja irgendwelche sehr hohen Strafen, aber letztendlich einem Täter, der in der Situation seine Tat zu begehen, ist die Strafe häufig überhaupt nicht bewusst. Und der macht es nicht, um diese Strafe herauszufordern und zu vermeiden, sondern aus ganz anderen, niederen Beweggründen teilweise. Genauso wie ich auch nicht überlege, wenn ich jetzt Auto fahre, wie viele Kilometer schneller kann ich jetzt mir erlauben, um mein Erspartes noch zu schonen. Also das ist wirklich sehr abstrakt. Aber man kennt ja auch die soziale Kontrolle. Also die Nachbarn, die gucken, hat der jetzt ein großes oder kleines Auto oder ist der Vorgarten gepflegt oder nicht gepflegt, ist ja auch so ein Thema. Gerade, also jetzt nicht vielleicht in der Großstadt, aber vielleicht gerade auf dem Lande, wo ja halt so eine soziale Kontrolle auch viel deutlicher ist als in größeren urbanen Gebieten. Aber das ist dann, glaube ich, auch schon wieder ein anderer Effekt, oder?
Nein, der soziale Vergleich wirkt immer. Und der soziale Vergleich wirkt interessanterweise auch dann, wenn ich eben nicht in direktem Kontakt mit den Nachbarn stehe. Dann ist er natürlich fürchterlich stark. Ja, ich will nicht den einzigen Vorgarten haben, der nicht gepflegt ist. Da fühlt man sich direkt nicht wohl als Anwohner. Aber das Interessante ist, dass der soziale Vergleich auch wirkt, wenn ich die Nachbarn vielleicht gar nicht kenne und auch gar nicht weiß, um wen es sich handelt. Also da gibt's ein sehr schönes Beispiel. Das eine Beispiel war das mit der Stromrechnung. Aber das andere dann auch geht sogar bei Unternehmen. Man hat das mit Unternehmen gemacht und wollte sie dazu bewegen, ein etwas komplexeres elektronisches Steuerportal zu benutzen. Das ist ein Beispiel aus Südamerika. Das war so ein bisschen unpraktisch und so ein bisschen unbeliebt. Ja. Und dann hat man in die Schreiben reingeschrieben, aus ihrer Branche nutzen bereits 85% unser elektronisches Steuerportal. Und plötzlich gingen auch da die Zahlen der Nutzung hoch. Also selbst wenn es um Unternehmen geht, wenn es vollkommen anonym ist, ich die anderen Leute gar nicht kenne, wirkt dieser soziale Vergleich und hat zu einer spürbaren höheren Login-Quote auf diesem Steuerportal geführt.
Sehr gut, prima. So, dann machen wir mal eine kleine Pause und wir spielen eine kurze Musik und melden uns dann gleich mit einem anderen Thema wieder. So, wir haben zu Gast Maria Christina Nimmerfroh und wir unterhalten uns gerade über psychologische Tricks und Kniffe im Alltag. Vorhin hatten wir das Thema Political Nudging und wir hatten uns noch ein Thema herausgesucht, begrenzte Rationalität. Das ist jetzt etwas sehr Abstraktes für mich als Laien. Gibt es da vielleicht Beispiele? Wie kann ich mir das vorstellen? Das klingt interessant, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Also der Begriff begrenzte Rationalität hat was damit zu tun, dass wir unsere kognitive Kraft eigentlich überschätzen. Viele von uns sagen, ja, natürlich nicht rational, ne? Keiner läuft rum und sagt, also eigentlich bin ich ein vollkommen irrationaler Mensch und nur gefühlsgesteuert, das würde eigentlich keiner von uns sagen. Aber wir überschätzen auch die Fähigkeiten, die wir da haben. Und begrenzte Rationalität heißt, dass wir ab einer gewissen Fülle von Informationen überhaupt nicht mehr in der Lage sind. Und gemeint ist jetzt nicht so die klassische Informationsflut, ich kann nicht von morgens bis nachts Nachrichten lesen, sondern tatsächlich Informationsverarbeitung im Alltag. Und wenn ich bei uns in Bockenheim in den Supermarkt gehe oder in die Drogerie, habe ich eine enorme Fülle an Produkten. Und begrenzte Rationalität meint, dass ich auf einen Schlag gar nicht in der Lage bin, abgesehen davon, dass ich auch keine Lust habe, aber gar nicht in der Lage bin, alle diese Produkteigenschaften und Kriterien und was kann denn das eine und was in dem anderen drin, überhaupt gleichzeitig zu erfassen und zu verarbeiten. Das gilt natürlich nicht nur für Konsumentscheidungen, sondern für alle anderen Entscheidungen auch. Das kann unser Gehirn einfach nicht.
Also ich denke, dass einige Männer, die jetzt sagen würden, wenn sie angesprochen werden, sie wären nicht rational, das würden die fast als Beleidigung nehmen. Von daher, aber wir sind tatsächlich nicht vollständig rational. Also wir haben offensichtlich Lücken in der Wahrnehmung und die sind auch evolutionär wichtig und haben auch ihren richtigen Anteil an unserer Evolution. Weil wir wahrscheinlich sonst vor den vielen Informationen, die wir aus unserer Umgebung wahrnehmen würden, total wirr werden würden. Also weiß ich nicht, es gibt ja auch Leute, die Möglichkeit haben, alles Mögliche aufzunehmen und aber dann halt im Rahmen Autismus oder so anders begrenzt sind. Da funktioniert das offensichtlich mit der rationalen Wahrnehmung ganz anders, oder?
Ja, also das gibt natürlich sehr, sehr große Unterschiede. Und wenn du da vorhin die Männer ansprichst, die jetzt sagen, natürlich bin ich rational, sag ich ja, aber der Mann, der den Begriff Bounded Rationality entwickelt hat für die Psychologie, Hermit Simon, war ein Mann. Und der hat dann auch eben gesagt, ich kann gar nicht alle Alternativen von Entscheidungen überblicken. Ich kann auch niemals alle Konsequenzen aller Handlungsalternativen überblicken, also nicht in der Tiefe. Und meine Informationslage ist ja niemals aktuell. Also egal, ob ich jetzt einkaufen gehe oder über eine Corona-Strategie als Politiker entscheide, ich habe ja immer eine Informationslage, die veraltet ist, die eben irgendwo einen halben Tag alt ist, einen Tag alt ist, die nie aktuell sein kann. Und damit, das bindet uns schon mal. Aber das Hauptproblem ist tatsächlich unsere kognitive Verarbeitung, dass uns nicht alle Entscheidungskriterien und alle Einzelheiten gleichermaßen präsent sein können. Ich weiß nicht, wer schon mal eine Immobilie gekauft hat, wird das vielleicht kennen, oder einen Autokauf, wo man vielleicht mehrere Modelle in Erwägung zieht, die alle sehr viele unterschiedliche Eigenschaften haben. Und die hat man zwar irgendwie alle gelesen und gehört, aber unser Gehirn ist nicht in der Lage, die alle gleichzeitig zu verarbeiten, zu gewichten und dann zu einem Ergebnis zu kommen. Und daher kommt auch dieses Unsicherheitsgefühl, das man bei solchen Entscheidungen hat.
Und dann wählt man dann doch das Rote, weil es vielleicht jetzt nicht so energiesparend oder günstiger ist als ein anderes, aber die Farbe ist einfach toll.
Und ja, die Entscheidung, die man dann trifft oder die Entscheidungsstrategie ist dann das sogenannte Satisficing. Das ist eine Entscheidungsstrategie, die darauf beruht, nicht die optimale Entscheidung zu treffen, sondern die zu einer zufriedenstellende Entscheidung zu treffen, denn irgendwann möchte man auch mal fertig werden. Ich meine, wenn wir jede Entscheidung, die wir am Tag treffen, mit diesen hohen rationalen Anforderungen belegen, dann kommen wir schlicht zu nichts.
Ja, nee, das ist klar. Das heißt also, man kann sich auch mit einer Entscheidung gewissermaßen abfinden. Also es ist so, dass man unter verschiedenen Momenten, wo man sich entscheiden kann, dann doch letztendlich sagt, okay, des lieben Friedens willen, dann doch das oder ähnliche Situationen, ja.
Ja, also unser Gehirn macht das netterweise von uns, sonst würden wir ja den ganzen Tag rumlaufen und sagen, oh, hätte ich nicht anders machen müssen und eigentlich hätte ich doch. Das ist diese Grübelneigung, die in jedem Fall sehr gefährlich ist, sondern unser Gehirn bügelt das ein Stück weit glatt und sagt, ja, war doch alles in Ordnung, Ergebnis ist zufriedenstellend. Aber natürlich hat man dann im Ergebnis eine suboptimale Entscheidung und natürlich eine Gefahr auch von Entscheidungsfehlern. Und das ist natürlich das, was dann im Nachhinein auch auffällt.
Absolut. Und ich glaube, in der Politik ist sowieso das ja schwer messbar. Was ist die beste Entscheidung? Und wäre eine andere Entscheidung vielleicht an dem Zeitpunkt besser gewesen? Gar nicht messbar. Es geht in der Demokratie auch immer darum, dass man halt abstimmt und immer quasi die Mehrheit dann bestimmt, das ist jetzt die beste Entscheidung, auch wenn die objektiv vielleicht total daneben ist. Und man in 2 Jahren oder 3 Jahren schon absehen kann, das wird so nicht klappen oder das haut dann nicht wirklich gut hin. Aber in dem Moment, wo halt dann abgestimmt wurde oder wo die Entscheidung getroffen werden musste, sind die meisten Leute doch damit ganz d'accord und finden sich da wieder. Das hat aber doch auch Konsequenzen. Ich meine, weil wählen zum Beispiel tun wir alle 4 oder 5 Jahre und das ist dann doch immer eine Entscheidung auf den Tag hinaus. Der trägt aber wesentlich länger. Aber das Problem kennen wir ja schon seit ewig. Ich meine, sonst hätte man dieses System von Wahlen zum Beispiel ja nicht eingeführt, sondern würde immer, wie in der Schweiz, jedes Problem einzeln anfassen, oder?
Also es ist so, dass wir, glaube ich, uns viel zu wenig Gedanken darüber machen, wie Fehlentscheidungen zustande kommen. Im Nachhinein merkt man sowohl in der Politik als auch im Privaten, das war es jetzt nicht. Also dass das Ergebnis nicht stimmte. Und dann versucht man im schlimmsten Fall einen Schuldigen zu finden. Und im besten Fall müsste man sich eigentlich angucken, wie kommt es denn zu dieser Fehlentscheidung? Sitzen da die falschen Leute? Hat es die falsche Art von Beeinflussung gegeben? Sind vielleicht nicht die Fakten hinlänglich bewertet worden? Hat vielleicht ein Gremium entschieden, was sich gegenseitig so bestärkt hat, dass alle dachten, das, was wir machen, muss unbedingt richtig sein, weil wir die Besten und die Tollsten sind? Das wäre dann der Effekt der Gruppenkonformität verbinden mit der Gruppenkohäsion. Also es gibt eine Reihe von Effekte, die Entscheidungen Qualität verringern und zu Fehlentscheidungen führen. Und was ich gerne hätte, sowohl in der Politik als auch in Unternehmen, dass man sich, wenn was schiefgegangen ist, tatsächlich mal hinguckt, wie können wir den Prozess der Entscheidungsfindung verbessern und nicht nur einen Dummen finden, der den Kopf dafür hinhalten muss.
Das heißt, eine Entscheidung ist auch dann besonders gut, wenn sie von nicht nur von vielen getragen wird, sondern von vielen unterschiedlichen. Also eine diverse Gruppe entscheidet vielleicht ganz anders und vielleicht sogar optimaler als eine Gruppe, die aus, was weiß ich, nur Männern besteht oder nur Frauen oder nur Leuten einer Nation oder ähnlichem.
Also das wissen wir heute, dass divers zusammengesetzte Gruppen auf jeden Fall eine höhere Entscheidungsqualität aufweisen. Und vor allem ist es auch wichtig, dass die auch eine Meinungspluralität haben. Ich kann auch divers zusammengesetzt sein und mich trotzdem an einer favorisierten Lösung, ich sage das immer so besoffen, reden, weil wir einfach ein besonderes Gremium sind. Also insofern, also was man auf jeden Fall berücksichtigen muss, ist, es müssen immer alle Argumente auf den Tisch und selbst wenn man sich schon einig ist und alles vollkommen glatt läuft, muss noch einer den Advocatus Diaboli machen und sagen, was könnte dagegen sprechen? Warum könnte diese Lösung nicht gut sein? Weil diese gerade in Gruppen, die auch sehr gut zusammenarbeiten und sagen, Mensch, wir sind auch die Besten für diesen Job und das auszusuchen, passieren diese Konformitätseffekte unglaublich leicht. Und sie passieren umso leichter und umso schneller, wenn man einen gemeinsamen Feind hat. Einen politischen Gegner, einen Staat, mit dem man konkurriert oder ein Unternehmen im Wettbewerb. Und dieses Wagenburg-Denken führt zu einer deutlich schlechteren Entscheidungsqualität.
Das heißt aber auch, das ist mir fast auf der Zunge stecken geblieben, aber Diversifizierung heißt auch Fehlerkultur. Also das heißt, wenn man so eine Gruppe hat und man sagt dann, okay, es war vielleicht eine Entscheidung oder eine Ansicht in der Gruppe hat vielleicht gewisse Mängel und man gleicht die dann aus, bevor die Entscheidung letztendlich getroffen wird, ist die Entscheidungsqualität doch höher. Also das heißt, die Fehlerkultur oder die Möglichkeit, auch mal Entschuldigung zu sagen oder einen Fehler einzugestehen, ist dann doch ein positiver Aspekt in einem solchen Fall.
Ja, und in dem Fall ist leider, also es liegt nicht nur diese fehlerhafte Fehlerkultur, wenn ich das mal so sagen darf, liegt nicht daran, dass Menschen alle so egoistisch veranlagt sind oder sich für so toll halten, sondern es ist eigentlich ein simpler psychologischer Effekt. Unsere Psyche ist eigentlich darauf eingestellt, uns gut zu finden. Also unsere Psyche will uns in einer seelischen Stabilität halten, will uns in einem positiven Selbstbild halten. Und wenn ich aber ständig Fehler eingestehe oder mich in Frage stelle, dann fühlt sich das nicht gut an. Keiner von uns ist begeistert von der Situation, einen Fehler einzugestehen. Das heißt, wir müssen auch dagegen arbeiten. Das hast du ja richtig gesagt mit der Fehlerkultur, dass sich die Personen, die das zugeben, eben nicht schlecht fühlen oder abgewertet werden, sondern dass es ernst genommen wird aus Auseinandersetzung. Also wir müssen da tatsächlich auch ein Stück weit gegen unsere Psyche arbeiten, die eigentlich dafür zuständig ist, dass wir uns gut fühlen und uns toll finden.
Aber Feedback-Kultur ist ja nicht unbedingt negativ besetzt. Also wenn ich sage, okay, Feedback wird eingerechnet und es kann ja auch negatives Feedback geben, das wäre dann ja nicht negativ konnotiert.
Nein, nicht unbedingt. Wobei aber man wirklich sagen muss, unsere Psyche strebt nach, wir nennen das Konsistenz. Ja, Ich möchte im Einklang mit dem mich verhalten, wie ich letzte Woche gedacht habe, vor einem halben Jahr gedacht habe. Denn auf der anderen Seite jemand, der sich ständig in Frage stellt und immer überlegt, mache ich alles richtig, wirklich richtig auf andere, verhalte ich mich genauso, wie es gewünscht ist, der kommt auch zu nichts. Ja, also ich kann nicht ständig mich überreflektieren. Das heißt, dass unsere Psyche das so ein bisschen glatt bügelt, die Einflüsse von außen, das ist auch ist eigentlich ein Schutzmechanismus, der sinnvoll ist. Aber wenn der natürlich übersteigert ist, dann kommt eben Feedback nicht an und ja, Fehlverhalten sehen wir, glaube ich, jede Woche an berühmten Persönlichkeiten aus Unternehmen und Politik.
Wir haben immer noch als Gast im Studio Maria Christina Nimmerfroh von der Hochschule Rhein-Sieg in Bonn. Wir waren bei dem Thema begrenzte Rationalität. Da gibt es ja auch das Thema Framing. Framing ist ja jetzt auch nicht der neueste Effekt, aber es spielt auch darin eine Rolle, dass man halt gewisse rationale Entscheidungen ausgrenzt. Wie ist das Verhältnis zwischen begrenzter Rationalität und Framing?
Also Framing bezieht sich ja darauf, dass ich durch Formulierungen bestimmte Entscheidungen und Einstellungen hervorrufe. Das heißt, meine Rationalität wird dadurch begrenzt, dass ich auf bestimmte Assoziationen und Formulierungen reagiere und dann eine andere Alternative gar nicht mehr in Betracht kommt. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Ich erkläre das mal anhand eines Beispiels, und zwar eines eigentlich klassischen Beispiels, was aber wahnsinnig aktuell sich anhört. Mhm. Und zwar ist das ein Beispiel, was als Grundszenario eine Gesundheitsgefahr in einer Stadt hat. Ich meine, wir haben im Moment auch eine Pandemiesituation, und das Beispiel geht folgendermaßen. Man wird in die Lage versetzt, Gesundheitsausschussmitglied einer Kommune zu sein und etwas entscheiden zu müssen. Mhm. Man hat zwei Möglichkeiten. Also einmal die Grundsituation ist, es gibt 600 erkrankte Personen, und in dem ersten Programm, in dem ersten Behandlungsprogramm, was man wählen kann, werden 200 dieser 600 Personen gerettet. Und in dem zweiten, also die andere Alternative, ist eben, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Drittel 600 Personen gerettet werden und mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Drittel, dass niemand gerettet wird. So, das sind jetzt zwei komplexe Entscheidungssituationen. Also einmal 200 Personen retten oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die einen oder die anderen. Und dann sollen sich halt Leute entscheiden. Jetzt gibt's aber das Ganze nochmal für eine andere Gruppe. Und da sind die gleichen Zahlen von Erkrankten und Geretteten genannt. Aber es wird nicht die Formulierung retten benutzt, sondern sterben. Ich sag das mal, in dem einen heißt es dann, wenn das erste Programm eingesetzt wird, werden 200 Personen gerettet werden. Und in der anderen Alternative heißt es, wenn das erste Programm eingesetzt wird, werden 400 Personen sterben. Und auf die Grundgröße gerechnet von 600 Leuten, ist das jeweils das gleiche Ergebnis. Nämlich, dass 200 Personen überleben und 400 nicht überleben. Mhm. Wozu führt das? Und im Ergebnis führt das dazu, dass bei dem, je nachdem, welche Formulierung verwendet wird, die Entscheidungsträger sich für die Rettungsoption entscheiden, in dem anderen Fall gegen die Option, wo die Formulierung sterben verwandt wird. Und das ist natürlich deswegen erschreckend, weil es um den gleichen Sachverhalt geht, nur um die unterschiedliche Formulierung. Das heißt, die Formulierung, dieses Framing, also diese Formulierungen, die verwandt werden, leiten unsere Entscheidung, ohne dass wir es merken.
Das ist ja auch hochaktuell. Gerade jetzt in der Impfstoffdiskussion kommt ja genau das vor. Das heißt aber, es gibt auch immer Alternativen, auch wenn sie vielleicht verdeckt sind und man sie nicht sieht.
Genau, man muss, also das, was man im Ergebnis tun muss als Entscheidungsträger, ist, von den Formulierungen die zugrunde liegenden Fakten heraus extrahieren und sich anders darstellen. Also sich eine Skizze machen, sich das nochmal umformulieren, neue Begriffe verwenden, es jemandem erklären, damit man aus dieser Falle des Framings herauskommt. Denn sobald ein Sachverhalt auf zwei oder drei verschiedene Arten formuliert ist, verliert das Framing seine Wirkung.
Verstehe. Das heißt, das ist auch etwas, wo man ad hoc entscheiden muss oder wo man eine Entscheidung führt, die nicht unbedingt hinterfragt wird, wie zum Beispiel ja bei Wahlen oder wenn ich irgendwo stehe und habe ein Hinweisschild und muss in die oder in jene Richtung gehen, da hinterfrage ich ja erstmal nicht, sondern lasse mich leiten, weil es ist ja ein Hinweisschild. Das ist also schon doch eine, ja, also ein Ausnutzen der begrenzten Rationalität, also in dem Sinne, dass man einen gewissen Sachverhalt darstellt und leitet. Jetzt gibt es aber auch den Punkt des Narrativs. Also wenn ich zum Beispiel einige Sachen von vornherein ausschließe, weil ich sie nicht benenne, ist das auch Framing? Ist das Narrativ? In welche Richtung geht das?
Das ist auch eine sehr starke Beeinflussung. Also sowohl Narrative als auch Framing arbeiten ja mit Assoziationen. Also ich höre nur einen Begriff oder ich höre nur zwei Begriffe und dann entsteht sofort in meinem Kopf ein Bild. Und das ist verbunden mit einer bestimmten Erfahrung oder mit einer bestimmten Erwartung. Und damit werden alle anderen Informationen, die vielleicht relevant sind, ausgeblendet. Denn gerade dann, wenn ich es schaffe, ein Bild mit einer bestimmten Emotion zu verbinden. Also ich nehme mal das Beispiel von Donald Trump, der die Narrative für bestimmte Einkommensschichten in den USA ja sehr stark entwickelt hat. Der hat immer das Bild der Unterlegenheit oder des Unterdrücktseins durch die herrschende politische Klasse. Das waren ja seine vorherrschenden Narrative. Und da musste er gar nicht viel machen. Sobald dieses Bild entstanden ist, wir sind die Unterdrückten, war der Rest klar. Dann funktioniert auch keine faktische oder keine faktenorientierte Argumentation mehr. Und das macht die Stärke dieser Narrative aus, nämlich dass Assoziationen und Emotionen geweckt werden und damit keine weitere Auseinandersetzung mit den Inhalten stattfindet.
Das ist dann auch der Punkt, wo offensichtliche Lügen gar nicht mehr hinterfragt werden. Das ist ja, ich weiß nicht, ob das dadurch kommt, dass das ins Deutsche übersetzt wird, wenn man sich dann vorstellt, dass einige Sachen einfach gegeben, als gegeben hingenommen wurden, die offensichtliche Lügen waren und auch teilweise auf offensichtlichen Lügen schon basierten, aber dann gar nicht mehr als solchen wahrgenommen wurden. Das ist ja ein schreckender Effekt, weil was weiß ich, eine Sache, die halt, also wo jemand sich wirklich sehr bemüht und redlich alles darstellt und dann einen Fehler macht, der wird dafür dann abgestraft, während ein Donald Trump ankommt und sagt, es ist sowieso alles gelogen und weil ihr darunter noch leiden müsst, deswegen müsst ihr mich jetzt auch noch wählen oder ähnliches. Also das ist vollkommen absurd. Aber das ist ein Produkt dieses Framings, dieses Narrativs.
Ja, nicht nur. Also es hat auch was mit der Darbietungshäufigkeit zu tun. Also Trump hat ja in einer sehr hohen Frequenz seine Anhänger mit Inhalten versorgt. Twitter, Videos und so weiter. Und unser Gehirn hat ja einen relativ einfachen Mechanismus, der reagiert auf Sachen, die häufig vorkommen. Das ist ein Effekt, den haben wir in der Werbung. Wenn ich eine Fernsehwerbung häufig sehe, A, geht sie mir auf die Nerven, klar, aber B, es erzeugt auch Wirkung. Ich merke mir das Produkt, ich merke mir die Marke und ich weiß auch, was da in der Werbung vorkam. Mhm. Und mein Gehirn hört dann irgendwann auf, das so stark zu elaborieren und auseinanderzunehmen. Das heißt, selbst wenn wir Unsinn ständig hören oder falsche Informationen, dann kommt unser Gehirn irgendwann auf den Trichter, das habe ich ja so oft gehört, da muss ja irgendwas sein. Also es gibt den Mere-Exposure-Effekt, der bedeutet, dass häufig Gesehenes besser bewertet wird. Also das, egal was dahinter ist und wie schlau das ist, sobald irgendwas mehrfach dargeboten wird, dann hat unser Gehirn quasi den unreflektierten Eindruck, dann muss das irgendwas Wichtiges sein. Und das ist der Effekt, der eben gerade bei sehr einfachen Botschaften auch stattfindet. Euch macht Trump nichts anderes als Waschmittelwerbung.
Ja, absurd. Gut. Aber gut, ich meine, wenn ich jetzt Biden sehe und da kommt dann wirklich über Wochen nichts an Informationen, weil er arbeitet einfach und macht seine Sache richtig, aber er kommuniziert es nicht so, das bleibt nicht so im Gehirn hängen, das stimmt, ja. Also es ist wirklich eindrücklich auch der Effekt, weil man war ja schon eigentlich dran gewöhnt, dass irgendwie, also nicht nur jede Woche irgendein Knaller von Trump kam, sondern also stündlich quasi irgendwo auf Twitter irgendwie die Welt plötzlich in Frage gestellt wird und jeder wartet eigentlich schon fast da drauf, um sich da irgendwie ergötzen zu können oder ratlos dazustehen. Ja, das
also
stimmt.
Also das Interessante ist auch, dass durch die selektive Wahrnehmung der Effekt natürlich noch extrem verstärkt. Deswegen ist Trump so ein hervorragendes Beispiel. Also gibt es auch bei allen politischen Themen im deutschen Kontext. Ich nehme eher Informationen wahr und merke mir die auch besser, wenn die mit meiner Einstellung zusammenhängen. Das heißt, wenn ich eine bestimmte politische Einstellung habe und es gibt Nachrichten zu diesem Thema, dann werde ich alle Nachrichten besser merken, die zu meiner Einstellung passen. Und alles, was nicht zu meiner Einstellung passt, werde ich dann nicht so stark wahrnehmen. Also wenn jetzt plötzlich wenn ich eine politische Partei habe und irgendwas wird kommuniziert, was gegen das Image eigentlich ist. Ja, also ich meine, die Grünen mit einem Umweltskandal oder die FDP plötzlich mit irgendwelchen Steuerungselementen des Staates, ja, wo sie doch immer irgendwie für mehr Markt sind, oder die CDU mit irgendwas, was völlig innovativ und modern ist. Dann wird Folgendes passieren, wird man das nicht so stark wahrnehmen, wie wenn etwas ins Bild und zu dem Image passt. Und das hat jeder von uns, wenn wir Nachrichten konsumieren oder wenn wir es bekommen, dann geht das quasi durch den Filter, passt das zu dem, wie ich ohnehin schon über die Welt denke oder nicht. Wenn das nicht der Fall ist, dann sortiert unser Gehirn das auch ohne nachzufragen, sortiert es aus. Das ist der Effekt der selektiven Wahrnehmung, die eben darauf fußt, dass wir eigentlich zu großes Vertrauen auf unser bisheriges Wissen haben. Und das ist erstmal ein gesundes Selbstbewusstsein in Bezug auf unser Wissen, führt im Ergebnis dazu, dass neue Informationen dann übersehen werden.
Gewisse Plausibilität auch. Also kann es sein, dass ich jetzt eine Mail vom Prinzen aus Nigeria komme, dass ich Millionenerbe bin? Ist das plausibel oder nicht? Und da fragt man sich ja natürlich schon zu Recht, das kann nicht sein, weil A, kenne ich keinen da aus der Gegend, und B, es ist relativ selten, dass ich Millionenerbe werde. Aber andererseits scheint das offensichtlich ja dann auch eine gewisse Kontinuität zu befördern. Also wenn ich jetzt eine Nachricht erwarte, was weiß ich, erwarte, dass die CSU besonders konservativ ist, dann werde ich natürlich dann auch gucken, dass das dem Bild entspricht und nicht plötzlich da Weltumwerfendes gerade dann aus Bayern kommt, wo ich sagen würde, wow, das hätte ich jetzt irgendwie anderswo verortet. Also das ist dann auch ein gewisser, dieser Selbstschutz, der drückt einen dann auch. Auch wenn es vielleicht ganz anders ist, also.
Genau, also die Schlüsselinformationen werden dann völlig willkürlich gesetzt, ja. Also der ist unser Gehirn dann sehr frei da drin, uns eben dann zu sagen, okay, das passt doch jetzt wieder alles zusammen, weil unsere Psyche ist auf Konsistenz aus, ja. Das soll alles schon zusammenpassen. Und wenn das auf der Faktenlage nicht gut zusammenpasst, dann hilft unser Gehirn da ein bisschen nach. Eben, wie gesagt, auch leider ohne nachzufragen. Wir müssen uns gegen diesen Effekt der selektiven Wahrnehmung aktiv wehren, wenn wir offen bleiben wollen für neue Informationen und für andere Sichtweisen.
Verstehe. Aber andererseits wird das ja auch gerne, oder es führt einen vollkommen in die Irre. Also denke auch, wenn Menschen zum Beispiel plötzlich zu Impfgegnern werden, aus irgendwelchen Gründen, die aus ihrer Geschichte vielleicht schon herrühren, weil sie dauernd sich mit Naturheilkunde beschäftigt haben, und jetzt kommt plötzlich irgendwie, ihr müsst euch mit einem genmanipulierten, was weiß ich, irgendwie impfen, dann ist das offensichtlich ja auch eine Information, die nicht in dieses alte Verhaltensmuster reinpasst. Also es ist offensichtlich auch eine Frage der eigenen Verhaltensmuster, die da eine Rolle spielen. Also desjenigen, der die Information bekommt, die Information aufnimmt, oder?
Ja, also das gerade das Thema Impfen ist ein extrem gutes Beispiel, weil da wird es eine Menge Leute geben, die jetzt eine Einstellung dazu haben. Die sagen, ja, ich möchte, sobald es möglich ist, und andere, die sagen, ich sehe das sehr kritisch. Und es gibt eine Menge Informationen zum Thema Impfen, sei es die Gefahren, die sich aus Nebenwirkungen ergeben, oder die Erfolge von Menschen, die geimpft sind und eben nicht erkranken, obwohl sie dem Virus ausgesetzt sind. Also ich habe die ganze Bandbreite an Informationen. Und wenn ich jetzt dem sehr kritisch gegenüberstehe, würde ich alle Informationen sehr stark wahrnehmen, die sich auf problematische Situationen in Bezug auf das Impfen beschäftigen. Und das Gefährliche daran ist eben, ich gehe dann nicht mehr unvoreingenommen an eine Nachrichtenlage ran, sondern meine Voreinstellung selektiert schon. Und das ist das Tückische daran. Dann nehme ich nämlich die Erfolge zum Beispiel nicht wahr oder die positiven Aspekte. Im Umgekehrten natürlich genauso. Das heißt, objektiv präsentierte Fakten, die nicht gefärbt sind und nicht gewertet sind, wo wir sagen würden, Mensch, das ist verantwortungsbewusster Journalismus, verfehlt dann doch ihr Ziel, wenn es auf die individuellen Einstellungen trifft und sich Menschen nicht des Problems der selektiven Wahrnehmung bewusst sind.
Das ist ein gutes Schlusswort, und ich denke, wir sollten uns selber bewusst werden, wo sind unsere Wahrnehmungsgrenzen, und in welchen Wahrnehmungsgrenzen bewegen wir uns und wo möchten wir uns vielleicht auch hinentwickeln, um offen zu sein für Neues oder auch offen zu bleiben für interessante andere Aspekte im Leben, die wir vielleicht so bisher noch nicht kennengelernt haben und die in Zeiten des Internets ja auch laufend auf uns einprasseln. Ja, also der Erfahrungshorizont erweitert sich.
Und wir sind dann doch nicht so offen gegenüber den vielen neuen Sachen, wie wir glauben, weil wir immer unsere eigenen Erfahrungen natürlich sehr stark überbewerten. Das ist diese, ja, gibt das Schlagwort der Anekdotenevidenz, ne? Man sagt, ja, ich habe das aber erlebt, also muss das wahr und richtig sein und niemand anders kann andere Erfahrungen machen. Und da sind wir nicht offen genug eigentlich für eine sehr breite Wahrnehmung von anderen Sichtweisen. Das können wir auch oft nicht, weil die Informationsfülle, wie wir wissen, ja immens ist. Aber manchmal wäre es schon ganz gut, auch mal die eigene Einstellung auf den Prüfstand zu stellen.
Aber wenn jemand eine Reise tut, dann sagt man doch, er lernt dabei viel. Das liegt ja offensichtlich dann auch in der Natur genau dieses Framings dieser Dinge, dass man dann offen ist für Neues, wenn man in eine andere Umgebung kommt.
Ja, also das wissen wir auch aus dem Bereich der, zum Beispiel der Vorurteilsforschung. Wenn ich Vorurteile überwinden will, bringt der direkte Kontakt die krasseste Wendung. Also wir haben vorhin über Diversität gesprochen. Wenn ich also Menschen habe, die da sehr starke Vorbehalte haben gegenüber, Frauen in Führungspositionen oder bestimmte anderen Gruppierungen, dann hilft der Kontakt und die Auseinandersetzung. Und das ist dann die Reise in eine neue soziale Umgebung oder eben auch eine neue regionale Umgebung oder geografische Umgebung, die dann die Sicht, also der direkte Kontakt ist die stärkste Form der Überzeugung, die wir kennen.
Ich hoffe, dass wir bald wieder reisen können und dass die Leute, die uns zuhören, vielleicht diese Reise auch hier in Frankfurt, also ihre Bewusstseinserweiterung hier in Frankfurt machen können, um diese Zeit dann auch gut zu durchstehen. Einen ganz herzlichen Dank an Maria Christina Nimmerfroh für dieses Gespräch und damit verabschiede ich mich dann auch für heute, für diese Woche im Politopia Magazin auf Radio X auf 91,8. Redakteur im Studio war Thorsten Sinning.